Vater, ganz herzlich Dank dafür, dass wir wissen dürfen, dass du mit deinem Geist regierst und du kannst wegnehmen, was nicht hierher gehört, du kannst zufügen, was rein soll. Herr, hab Dank dafür, dass dein Geist jetzt hier auch das, was weitergegeben wird, so filtern kann, dass es für jeden Einzelnen genau die persönliche Botschaft ist, die der Einzelne braucht. Amen. Ja, der Gerd hat vorhin schon ein wenig darauf Bezug genommen. Wir sind in einer Serie mit unterschiedlichen Themen, die sich damit beschäftigen, dass wir in unserem Leben in unterschiedlichen Bereichen einfach Fehler haben. Wir haben Gewohnheiten drauf, die uns nicht gut tun, die anderen nicht gut tun. An manchen Stellen sind auch Charakterschwächen, Charakterfehler da. Das Wort Fehler geht uns ja nicht so leicht vom Mund weg, ne? Aber eigentlich ist Fehler ja nur eine Abweichung vom Original, vom Zustand, wie es eigentlich sein sollte. Und wäre doch prima, wenn wir so sind, wie Gott uns eigentlich geschaffen hat. Wäre doch toll. Und wir haben da unterschiedliche Themen bei gehabt. Befreiende Selbsterkenntnis, Hoffnung. Wir hatten über Verbindlichkeit eingehen gesprochen. Dann Lebensbilanz ohne Angst, dass ich meine Fehler eingestehen kann. Dass ich Veränderung in Angriff nehmen kann. Dass ich mir was zeigen lassen kann von Gott. Und dass ich Beziehungen neu gestalten kann. Jeder wird sicherlich so sein eigenes Themengebiet haben, wo er angesprochen wurde in der letzten Zeit. Und ich bin sicher, dass viele auch eigene Entschlüsse getroffen haben, an einem bestimmten Punkt neu anzufangen. Und genau darum geht es, dass wir einen Entschluss haben. Ja, ich möchte neu durchstarten. Aber mit dem Entschluss durchstarten zu wollen an einer Stelle, ist die Veränderung ja noch nicht erfolgt. Der Weg zur Veränderung, der ist sehr holprig. Ich glaube, das kennt so jeder. Da ist dann so ein Schritt vorwärts gekämpft, noch ein Schritt vorwärts gekämpft, noch ein Hoppla, oh, da hat es nicht geklappt. Dann nochmal ein Schritt vorwärts und dann geht so zwei, drei vorwärts, ein zurück. Und man kriegt mit, es geht vorwärts, aber es geht nicht so ganz geradlinig. Das ist eine Illusion. Rückfälle, Rückschritte, hat Gerhard vorhin gesagt. Schritt vor, Schritt zurück. Rückfälle tun weh, enttäuschen, entmutigen. Es ist schwer damit manchmal umzugehen und zu fragen, wie kann ich das eigentlich vermeiden? Es gibt sicherlich einige Sachen, auf die man achten könnte, die typisch sind, für die Entwicklungsphase eines Rückfalls. Da ist erst einmal die Zufriedenheit. Ich habe was angegangen. Oh, die ersten Veränderungen sind da. Oh, prima, ich kriege schon Rückmeldung. Hey, du hast dich ein bisschen verändert. Und man, ja gut. Eigentlich ist das schon ein Zwischenergebnis, ein Erfolg. Und dann kommt so ein bisschen der Zweifel. Ach, muss ich eigentlich so radikal da was verändern in meinem Leben? Das ist doch jetzt schon eigentlich schon ganz gut. Ich kriege ja positive Rückmeldung. Und dann fängt man an, so wieder zu sagen, ach, ich habe es ja selber in der Hand. Ich nehme es wieder selber in den Griff. Dann kommen diese Kompromisse auf, wo man sich löst von dem, was man sich bewusst vorgenommen hat, wo man von manchen Sachen einfach Abstand halten möchte, weil man weiß, das tut mir nicht gut. Und man fällt in das Desaster, in die Katastrophe von dem Rückfall rein. Rückfall kann eine Katastrophe sein, kann aber auch einfach ein neues Aufstehen sein. Und darum geht es heute, dass man sich darüber mal Gedanken macht. Das sind dann, ah, danke, du hast weitergesteppt. Gut. Das sind dann diese vier Punkte, die eigentlich mal so durchlaufen werden in einem Prozess, der in den Kleingruppen noch weiter durchdiskutiert wird. Ich möchte euch bitten, wer sich noch nicht einer Kleingruppe im Hauskreis angeschlossen hat, geht da rein, denn diese Themen, die können viel persönlicher und tiefgreifender in den Hauskreisen besprochen werden. Wer noch keinen Anschluss da gefunden hat, der kann nach dem Gottesdienst auf Erwin Zielke, Klaus Heinrich oder mich zukommen und wir werden mit Sicherheit eine gute Gruppe für euch finden. Nehmt das in Anspruch. Rückschritte, Rückfall, Weg zurück. Der Weg zur Selbstsicherheit, in die Kompromisse rein, in die Katastrophe des Rückfalls. Wie kann ich das vermeiden? Wie kann ich fokussiert bleiben auf das Ziel? Eine Sache vorweg, Rückfälle werden passieren. Man wäre ein Träumer, wenn man sagen würde, Rückfälle passieren nicht. Der Weg der Erneuerung ist nicht geradlinig, sondern ist dieses 3, 4 und dann wieder 1 zurück, 3, 4 und 1 zurück, fast wie im Tanz. Naja, vielleicht nicht ganz. Tanz ist etwas angenehmer für andere Leute, nicht für mich, ich tanze nicht gern. Aber Rückfälle können vermieden werden. Du kannst es lernen, so ein Frühwarnsystem aufzubauen, um rechtzeitig was zu erkennen, da ist eine Schieflage. Eine gesunde Wachsamkeit und Gewohnheiten aufbauen, die so wie ein Impfstoff Rückfällen entgegenwirken können. Beziehungsweise, wenn es dann mal zum Rückfall gekommen ist, einfach es ermöglichen, dass man positiv damit umgehen kann. Ich möchte auf diese 7 Punkte eingehen und nochmal ganz kurz zeigen, worum es heute geht von dem Grundsatz her. Ich reserviere jeden Tag eine bestimmte Zeit für Gott, um mich selbst zu prüfen, in der Bibel zu lesen und zu beten. Ich möchte erkennen, was Gott aus meinem Leben machen möchte und mir von ihm die Kraft schenken lassen, seinem Willen zu folgen. Und das ist auch schon der erste Punkt. Der erste Punkt, der so eine Art Infrastruktur bei dir schaffen kann, um bei Rückfällen stabiler zu sein oder in solchen Gefährdungen stabiler zu sein, mach eine tägliche Zeit mit Gott aus. Mach das ganz fest. Reserviere einen Termin täglich. Und dann halt diesen Termin fest. Es geht nicht um Bibellesen, sondern es geht dabei um Zeit mit Gott verbringen. Das ist Reden, das ist Hören, das ist Lesen, still sein Herr, was hast du mir zu sagen? Lass es mich wissen. Das ist der absolut zentralste Punkt. Du musst Zeit mit Gott verbringen, damit du ihm nah bist, seine Liebe verstehst, sie erfährst und seine Gegenwart in deinem Leben spürst. Da ist Orientierung, da ist Kraft, das ist aber auch Korrektur. Das ist Ermutigung. In der Gemeinschaft mit ihm ist deine Kraftquelle. Der Platz der Ermutigung, die Orientierung, was ist richtig, was ist falsch, was ist wichtig, was ist unwichtig. Die Bibel sagt das ganz deutlich: Meine Kinder, lasst euch durch nichts von Christus trennen. Egal was da kommt. Ein kurzer Satz. Aber hier liegt doch eine ziemlich große Problemzone. Sprecht mal diese Woche in den Kleingruppen, in den Hauskreisen genau über diesen Punkt. Und ihr werdet merken, dass eigentlich das größte Problemgebiet ist bei vielen Christen. Eine tägliche Zeit mit Jesus zu verbringen. Da kommen Widerstände, da kommt immer ein Anruf oder sonst noch was rein. Warum? Satan weiß ganz genau, das ist der zentralste Punkt. Wenn er den lahmlegt, hat er uns lahmgelegt. Wenn wir nicht mit Christus verbunden sind, dann fehlt uns die Kraft. Dann fehlt uns auch die Möglichkeit, Angriff abzuwehren. Dann können wir Versuchungen nicht so entgegentreten. Und er kann mit seinem ganzen Lügengeflecht uns ganz schön kräftig runterziehen. Es ist die allergrößte Bestimmung für unser Leben, in dieser Liebesbeziehung zu Gott zu leben. Wir sind nicht geschaffen, um irgendwelche To-Do-Listen, Aufgabenlisten abzuarbeiten oder einen Kalender richtig zu erledigen oder möglichst viel Aktivitäten durchzuführen. Gott hat dich geschaffen, weil du ihm als sein Gegenüber wichtig bist, weil er dich wertschätzt. Deswegen hat er dich geschaffen. Und deswegen sucht er die Zeit mit dir, weil er seine Liebe dir mitteilen möchte. Wenn du für dieses Zusammensein keine Zeit hast, verpasst du den Sinn deines Lebens. Das ist das, was man sich erstmal klar machen muss. Wenn du zu beschäftigt bist, um Zeit für Gott zu haben, dann heißt das nur, du bist wirklich zu beschäftigt. Denn so beschäftigt möchte Gott dich nicht sehen. Das hat er nicht vorgehabt mit deinem Leben. Und dann kann man sagen, okay, ich möchte mir diese Zeit nehmen. Die Bibel ist eindeutig, auch in der Aussage, warum das so wichtig ist. Wer mit Christus verbunden bleibt, der wird nicht länger sündigen. Das ist eine ganz klare Aussage. Die können wir in Anspruch nehmen. Wer mit Christus verbunden bleibt, der wird nicht länger sündigen. Wenn ich mit Christus verbunden bin, dann gibt er mir die Kraft, die Fähigkeit, die Energie und den Wunsch, einfach mit ihm zusammen zu sein. Und dann das erkenne ich, was das Richtige ist und kann das Richtige tun, was das Falsche ist und kann das Falsche lassen. Wenn heute alles andere hier in der Predigt vergessen wird, den Punkt nehmt mit, eine tägliche stille Zeit. Nicht, ich arbeite die Bibel ab, sondern ich habe Gemeinschaft mit Jesus. Denn das andere könnt ihr vergessen, das wird euch Jesus euch dann schon erzählen, wenn er diese tägliche stille Zeit lebt. Dann wird er euch auf die Dinge aufmerksam machen, die dran sind. Ein zweiter Punkt, der sehr ähnlich, sehr dicht da dran ist. Füll dich mit Gottes Wort. Das ist eine gute Basis gegen Anfechtung für Rückfälle. Wenn man einen Tag nichts gegessen hat, ich weiß nicht, wie das so bei euch geht. Also einen Tag nicht essen, dann wird man so ein bisschen unkonzentriert. Und wenn man so 2-3 Tage nicht gegessen hat, dann wird man ein bisschen schlapper. Und dann fängt man vielleicht auch ein bisschen zu kränkeln, so nach dem 3., 4. Tag, weil da eine Grippe ist und man nicht mehr die Abwehrkräfte hat. Und nach 5, 6 Tagen ist man eigentlich eher so, dass man sagt, also richtig draußen auf dem Bau schaffen könnte ich jetzt nicht mehr. Das ist normal. Denn der Körper ist so gestrickt, dass wir Nahrung brauchen. Sonst können wir nichts leisten. Aber das Gleiche gilt für die Seele. Gottes Wort ist Futter, ist Nahrung für die Seele. Und wenn ich sage, ich komme ja sonntags in Gottesdienst und dann habe ich die ganze Woche wieder Ruhe, dann ist das so, als wenn ich sage, ich esse Sonntag mich einmal richtig voll und dann mache ich 6 Tage Fasten. Das wäre eine gute Diät. Aber das ist doch auch im geistlichen Bereich so, dass man dann sagt, okay, und klar, ich bin dann nach einem Tag schon etwas unkonzentrierter geistlich. Ich bin nach einem Tag schon schlaffer, nach 2, 3 Tagen schon schlapper. Müder, vielleicht kränkel ich. Gottes Wort, Nahrung für die Seele. Bei Computer und Programmen gilt Müll rein, Müll raus. Also wenn ich in ein Programm irgendwas abspeichere, was überhaupt nicht stimmt, Namen falsch sind, Adressen falsch sind, Kontonummern falsch sind, wer rechnet damit, dass dann noch was Gescheites rauskommt durch das Programm? Das ist das Gleiche bei der Seele. Müll rein, Müll raus. Mal eine kurze Frage. Ich habe jetzt 4 Fragen. Müsst ihr antworten, so mit Handzeichen. Wer von euch vertraut dem so richtig, was ihr im Fernsehen seht? Wer vertraut dem so richtig, was ihr im Fernsehen seht? Mal Hand hoch. Wer vertraut dem? Es kommt darauf an, was es ist. Gut. Also Selektion. Gut. Ihr dürft ruhig ergänzen immer. 2. Frage, wer von euch vertraut dem, was er im Radio so hört? Hand hoch. Auch wieder, es kommt darauf an, was es ist. Schlagern würde ich nicht so ganz vertrauen. Nachrichten auch nicht, kam mir gerade. Wer von euch vertraut dem, was der so in der Zeitung morgens liest? So in den Kolumnen, in den Artikeln, in den Kommentaren. Wer vertraut dem so richtig, was da steht?
Dass die Viola geschrieben hat,
können wir das. Okay. Viola, wenn du es geschrieben hast, wir vertrauen dir. Aber ich habe auch schon Artikel gesehen, die wurden bei dir geändert. Und da stand ganz schön was anderes drin, ja. Letzte Frage, wer von euch vertraut dem voll, was in der Bibel liest? Guckt euch mal um. Ein paar sind dabei, die sich vielleicht nicht so trauen. Kleine Frage, warum verwenden wir eigentlich mehr Zeit, das anzuschauen, das anzuhören, das zu lesen, dem wir weniger vertrauen, als Seelennahrung, als richtig festes Futter. Ich finde es wichtig, dass man Fernsehen guckt. Also ich sage nichts gegen Fernsehen gucken. Ich habe selber eine Zeitung abonniert und ich gehe auch ins Internet, um Nachrichten zu lesen und glaube es trotzdem nicht, was da drin steht. Aber ich finde es wichtig, dass man so ein bisschen über die Relation mal nachdenkt und sich Gedanken darüber macht, wie ist bei mir die Balance zwischen Seelennahrung, richtig feste Seelennahrung und dem, was ich mir sonst reinziehe. Lass uns mal den nächsten Vers anschauen dazu. Ja? Das ist er. Ganz anders ist es dagegen bei dem, der nicht nur hört, sondern immer wieder danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes Gesetz, das vollkommen ist und frei macht. Er kann glücklich sein, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Für deinen Geist, dein Denken gilt, fülle es mit Gottes Wort. Das ist die Basis für ein glückliches Leben, steht da. Du hörst das Wort Gottes. Du beschäftigst dich damit gründlich. Du studierst es. Damit nimmst du es auf, du kaust es. Du setzt es aber auch um und handelst immer wieder danach. Das heißt, du machst es dir zur Gewohnheit. Als Lebensgewohnheit baust du es auf. Genau das bedeutet, deinen Geist mit Gottes Wort zu füllen. Jesus sagt selber, wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann gehört ihr wirklich zu mir. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Wenn wir an das Thema Rückfall denken, an seinen Worten festhalten, ermöglicht es uns, die Wahrheit weiterhin als Wahrheit zu erkennen und nicht durcheinander zu kommen da. Und das macht uns frei, das befreit. Ist also eine gute Sache, Seelennahrung auf sich zu nehmen. Diese beiden Punkte, Gemeinschaft mit Gott und füll deine Seele mit Gottes Wort, das sind die beiden Grundlagen, auf denen ich mein Leben bauen kann, auch mich gegen Rückfälle schütze. Und jetzt kommt ein dritter Punkt. Konzentriere dich auf das Ziel und nicht auf die Vergangenheit, die hinter dir liegt. Konzentriere dich darauf, wo du hin willst und nicht, wovon du wegkommen möchtest. Damit meine ich so, das, was in der letzten Zeit hochgepoppt ist, bei dem einen oder bei der anderen, an Verletzungen, an Niedergeschlagenheiten, an Fehlern, an so typischen Stolpersituationen, die man gesehen hat, Sünden, Schwächen, Dinge in deinem Leben, die du hinter dir lassen möchtest. Wenn du geistliches Wachstum willst, musst du dich auf das konzentrieren, wohin du dich verändern möchtest und nicht, wovon du lassen möchtest. Es gibt eine Gesetzmäßigkeit. Ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal auf einem höheren Haus gestanden, so richtig schön an der Seite von dem Haus und dann mal runtergeguckt. Wer von euch hat das schon mal gemacht? Was für ein Gefühl kommt da auf? Bitte? Schmetterling im Bauch. Okay, und in welche Richtung fliegen die Schmetterlinge? Abwärts. Ja, man hat das Gefühl, man wird so angezogen davon. Was passiert, wenn ich abends im Dunkeln fahre? Mir kommt ein Auto entgegen, das blendet mich. Wo gucke ich hin? Ich gucke nicht dahin, wo der mich blendet, sondern ich gucke nach der rechten Seite von der Straße, um möglichst nicht angezogen zu werden von dem Licht, das so stark auf mich einwirkt. Und dann ein dritter Punkt vielleicht, der gilt nur für einige, natürlich nicht für alle, Diäten. Was ist denn bei Diäten? Worauf konzentriert man sich? Worüber denkt man nach? Essen, klar. Und wenn es so ein Gesetz gibt, dass man angezogen wird von dem, auf das man sich ausrichtet, dann hält eine Diät ein paar Tage durch. Die Willenskraft wird immer stärker angespannt. Und dann ist man wieder auf dem alten Stand, plus zwei, drei auf. Also das ist der typische Jojo-Effekt. Man wird eigentlich von dem angezogen, worauf man sich fokussiert. Was immer deine Aufmerksamkeit hat, das zieht dich an. Und wenn das so ein Grundgesetz ist, dann ist es doch viel sinnvoller, wenn ich meine Aufmerksamkeit auf das richte, wo ich hin will, was gut ist, und nicht auf das, oh, das habe ich wieder falsch gemacht und da habe ich nicht richtig gehandelt und oh, da habe ich noch etwas, das kann ich nicht loslassen. Aufs Gute konzentrieren und das zieht mich dann an. Wo immer du gegen ankämpfst und dich wehrst, das bleibt bestehen. Konzentriere dich nicht darauf. Worauf du dich konzentrierst, ist letztendlich das, wo du landen wirst. Vergangenheit ist Vergangenheit. Es ist wichtig, dass wir mit der Vergangenheit aufräumen, dass wir sie auch Jesus bringen, aber dass wir sie dann auch abschließen. Du bist nicht deine Vergangenheit. Deine Vergangenheit beeinflusst dich, aber sie definiert dich nicht und sie darf dich nie definieren. Wenn du sie Jesus gebracht hast, dann ist es vorbei. Was heute zählt, ist nicht deine Vergangenheit, sondern in welche Richtung möchtest du denn gehen und dich ausrichten? Hört auf die Vergangenheit euch zu konzentrieren. Lasst das los. Was geschehen ist, ist geschehen. Es wird sich nichts mehr verändern, egal wie lange ich es festhalte. Es ist passiert. Es ist tot. Es ist vorbei. Wenn du wirklich geistlich wachsen willst, dann musst du dich auf die Zukunft ausrichten und dich von der Vergangenheit lösen. Sonst wirst du immer in der Vergangenheit drin hängen bleiben. Denk da bitte mal drüber nach, welche Sachen aus eurer Vergangenheit eigentlich noch da sind, die euch daran hindern, wirklich nach vorne ausgerichtet zu leben. Macht's einfach so, nehmt es mal morgen in die tägliche stille Zeit mit Gott rein und sprecht mit ihm darüber. Lasst euch das mal zeigen. Wo sind da noch Punkte, wo ich dran festhänge? Paulus sagt das den Philippern. Noch habe ich den Preis nicht in der Hand, aber eins steht fest. Ich will alles vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegpreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Also konzentriere dich nicht auf das, was hinter dir liegt, sondern auf das, wo du hin willst. Vierter Punkt. Setz dir geistliche Ziele. Wenn Gott dir etwas aufs Herz legt, dann will er etwas damit bezwecken, dass du was angehst, dass du dich verändern lässt. Und dann ist es so wichtig, dass du es dir zu einem persönlichen Ziel machen solltest. Es kann sein, dass du einen Wunsch verspürst, das Verlangen, ja, ich möchte mich an der Stelle ändern. Aber wenn du da nicht konkret wirst, wird es zu einem großen Prozentsatz der Wahrscheinlichkeitslehre damit enden, dass außer guten, frommen Wünschen nach einiger Zeit nichts überbleibt. Ich möchte liebenswerter werden. Ich möchte seltener explodieren. Ich möchte mehr Zeit mit meiner Frau verbringen. Ich möchte mehr Zeit mit Gott verbringen. Das mögen alles ehrliche Wünsche sein, die Gott mir aufs Herz gelegt hat. Aber es bleibt in der Regel dabei, wenn ich es nicht in ein konkretes geistliches Ziel formatiere. Ein geistliches Ziel, G-E-I-S-T, hat einige Merkmale. Einmal G, es ist vom Geist gewirkt. Klar, ein geistliches Ziel muss von Gott mir aufs Herz gelegt werden. Und wenn es nicht eine Herzensangelegenheit geworden ist, lass das Ziel besser sein. Ein halbherziges, leidenschaftslos ausgeführtes Ziel wird nie zum Ziel kommen. Dann sag einfach Gott, ich park's, schenk mir eine Leidenschaft dafür, aber ich park es erst einmal. Sprich mit ihm weiter drüber, aber ein Ziel wird es erst, wenn dein ganzes Herz dahinter steckt. E, es ist erreichbar. Ein unerreichbares Ziel, das du dir setzt, wird dich eigentlich nur entmutigen. Ab morgen lese ich 3 Stunden in der Bibel. Wow, wer hat das schon durchgehalten? Nicht so viele auf einmal. Also, das hält man vielleicht einen Tag durch, am zweiten bröckelt's und am dritten ist man entmutigt. Setz dir keine unerreichbaren Ziele. Das ist wertlos. Setz dir eins, das dich zwar streckt, aber wo du mit Gott drüber gesprochen hast und weißt, das ist realistisch. Das ist ein Ziel, wo ich sagen kann, das kann ich mit Gottes Hilfe schaffen. Und das gehe ich konkret an. I, es ist ein individuelles Ziel. Ein geistliches Ziel kann immer nur mich betreffen. Es kann nicht meine Frau, es kann nicht meine Kinder, es kann nicht Freund oder Freundin betreffen. Das kann ich nicht kontrollieren und da habe ich auch nicht einen Herzschlag für. Ein geistliches Ziel ist immer ein individuelles Ziel. Aber wenn ich mich verändere, verändert sich was in der Familie. Und da ist ein Grundsatz. Du kannst andere Leute eigentlich nur ändern, indem du dich selber verändern lässt. Es ist spezifisch. Es ist ein Ziel, das nicht verschwommen, nicht allgemein gehalten wird, nicht schwammiges Verlangen, Wünschen oder Träumen, sondern es wird konkret. Wenn mir Gott etwas aufs Herz gelegt hat, dann möchte ich wissen, ja Herr, ich finde es toll, dass wir da uns verändern sollen. Aber wie kann ich das denn jetzt konkret in meinem Alltag anfangen? Und in welchen Schritten will ich es machen, bis wann? Und da hilft es nicht, dieses mehr oder weniger. Ich möchte weniger wiegen oder ich möchte mehr wie Christus sein. Nehmt euch lieber etwas mehr Zeit und denkt konkret darüber nach, wie ihr es spezifisch formulieren könnt, vor Gott und mit ihm drüber sprechen könnt. Und ein letzter Punkt, ist ganz klar, es muss testbar sein. Wenn ich sage, dass damit will ich mich verändern, dann ist es doch gut, wenn ich mal überprüfen kann von Zeit zu Zeit in meiner stillen Zeit, Gott, wo stehe ich denn überhaupt? Ein Beispiel, ich könnte jetzt sagen, wir haben jetzt den 21. März, ich sage, ich finde das so richtig wichtig, eine Zeit mit Gott zu haben, ich möchte jetzt bis zum 31. März 8 Minuten am Tagesanfang mit Jesus verleben. Und weil ich weiß, dass 8 Minuten nur ein Anfang ist, ich möchte bis zum 15. April, möchte ich 15 Minuten dann mit ihm morgens als gemeinsame Zeit verleben. Das ist mir von Gott aufs Herz gelegt. Das ist ein erreichbares Ziel. Das ist auf mich bezogen. Es ist ein spezifisches, ich bin ganz konkret und ich kann es testen und überprüfen, wo stehe ich denn in meiner Zielerreichung. Geistliche Ziele sind ganz, ganz wichtig, wenn mir Gott etwas aufs Herz gelegt hat, damit ich diese Veränderung auch wirklich auslebe. Ein ganz wichtiger Punkt, ich bekenne und lasse meine Fehler sofort. Wenn ich irgendwo einen Rückfall habe, dann ist das der richtige Weg, damit umzugehen. Wir werden stolpern, wir werden Fehler machen. Aber der Schlüssel ist nicht ein perfektes Leben, sondern meine Fehler zu erkennen und zu lassen. Und zwar sofort. Und dass ich nicht andere beschuldige, dass ich nicht meine Fehler schönrede, sondern einfach dazu stehe. Die Bibel sagt in Sprüchen, wer seine Verbrechen zudeckt, wird keinen Erfolg haben. Wer sie bekennt und lässt, wird Erbarmen finden. Möchtet ihr Erfolg haben? Dann geht besser ordentlich mit euren Fehlern und Schwächen um und steht dazu und arbeitet dran. Bekenne und lasse sie. Und zwar sofort. Es ist leicht zu sagen, oh Gott, vor 5 Jahren, das war wirklich nicht gut, was ich da gemacht habe, vergib mir bitte. Das kriegen wir ziemlich locker gesagt. Aber wenn ich gerade aufbrause, total sauer bin auf einen und der steht vor mir, ich bin schwer zu bremsen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber genau das ist der Weg, den Gott mit uns gehen möchte, damit geistliches Wachstum geschehen kann, dass ich da sage, Herr, das ist ein Fehler. Ich möchte jetzt nicht so aufbrausen. Ich möchte nicht aufbrausen. Ich möchte nicht. Das ist ein Wachstum. Klappt nicht immer. Kann ich selber bestätigen. Und trotzdem ist es etwas, wo uns die Bibel sagt, bleib da dran. Um Rückfälle zu vermeiden, muss ich es lernen, Schuld sofort zu bekennen und loszulassen. Das ist gleich, als wenn ihr im Haushalt denkt, ich lasse jetzt einfach mal den Müll eine ganze Woche lang stehen, wird sowieso nur einmal die Woche abgeholt, die Tonne, dann kann ich mir auch die Arbeit sparen mit dem laufenden Rausgehen. Macht keiner, das stinkt in der Bude. Sünde sofort bekennen und lassen, das sagt uns die Bibel und fordert uns dazu auf. Das ist der Weg, wie wir mit Rückfällen umgehen müssen. Psalm 103, Vers 3. Das ist die Antwort, wenn ich 1000 Mal mit der gleichen Sache zu Jesus gekommen bin, der da vergibt alle deine Sünden. Nicht die, die 333 Mal nur gemacht hast. Alle deine Sünden, der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Gutem sättigt dein Leben. Gott ist nicht einer, der dann sagt, ich kritisiere dich jetzt, wenn ich zu ihm komme. Wenn ich zu ihm komme, vergibt er mir alle meine Sünden. Und dann gibt er mir Gnade, er gibt mir Erbarmen, er gibt mir Gutes. Ein 6. Punkt. Flieh aus der Versuchung, aber fürchte sie nicht. Lass dich davon nicht bange machen. Flieh von der Versuchung, klar. Aber du brauchst sie nicht zu fürchten. Es gibt so viele, die, wenn sie versucht werden, eingeschüchtert sind und denken, oh, eigentlich bin ich doch so ein reifer Christ, mir dürfte das nicht mehr passieren. Ich dürfte jetzt nicht mehr versucht werden. Und dann glaubt man, einen Rückfall zu haben. Aber das ist kein Rückfall, sondern lediglich eine Versuchung. Da muss man sauber unterscheiden, sonst macht man sich kaputt. Es ist keine Sünde, versucht zu werden, aber wie ich damit umgehe, daraus kann dann eine Sünde entstehen. Es ist eine Sünde der Versuchung nachzugeben, sich darauf einzulassen. Selbst Jesus wurde versucht, und da steht, er wurde versucht mit allem, womit wir auch versucht wurden. Aber er ist dieser Versuchung nicht erlegen. Darauf kommt es an. Ich glaube, jeder von euch hat schon mal so beim Bibellesen oder beim Beten so einen total schrägen Gedanken im Kopf gehabt. Und dann denkt man, oh, wie kann ich jetzt bloß eigentlich im Gebet so einen Gedanken haben? Klar, Satan funkt manchmal dazwischen. Aber dann kann ich sagen, hier, an der Seite. Es ist nicht Sünde, dass ich den Gedanken habe. Es wäre Sünde, wenn ich auf dem Gedanken parke und bei ihm bleibe. Martin Luther hat diesen bekannten Satz mal gesagt, mit den Vögeln, die um meinen Kopf rumkreisen, das kann ich nicht vermeiden. Aber ich kann vermeiden, dass sie so richtig gemütlich, ja, in meinen Haaren nicht mehr, aber vielleicht in anderen Haaren niederlassen und dann Nest bauen. Das kann man vermeiden. Und ein letzter Punkt, den muss ich jetzt ganz kurz machen. Werde Teil einer Kleingruppe. Ich muss das öfter mal, glaube ich, sagen. In der Gesamtgemeinde geht man so schnell unter. Da fällt das gar nicht so stark auf, ob man 2-3 Mal nicht da war oder ob es einem gerade gut geht oder schlecht geht. In einer Kleingruppe könnt ihr füreinander beten, könnt ihr einander tragen. Da kriegt ihr mit, wo sich so ein Rückfall anbahnt. Da spricht man eigentlich damit, wie man Situationen im Alltag auch mit dem Glauben erlebt und erfährt. Kann sich gegenseitig tragen. Ich kann nur sagen, den Punkt muss ich jetzt abkürzen wegen der Zeit. Aber die Hauskreise sind noch offen. Da können noch Leute rein. Und wer noch keinen Hauskreis gefunden hat, keine Kleingruppe, sagt's doch bitte. Wir werden in jedem Fall Gruppen finden oder neue Gruppen gründen. Aber eine Gemeinde, die gesund sein will, die braucht ein Leben in Kleingruppen. Das ist ein ganz großer Halt bei Rückfällen. Da sind die Leute, die dich halten können. Da sind die Leute, die mit dir beten. Da sind die Leute, die mit dir auch mal außerhalb der Hauskreiszeit irgendwo hingehen. Nehmt das in Anspruch. Und ein letzter Punkt so mehr als Überschrift. Gottes Zusage. Deshalb bin ich auch ganz sicher, sagt Paulus, dass Gott sein Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Ich finde das eine ganz tolle Sache. Was Gott beginnt, führt er zu Ende. Ist ein bisschen anders als bei manchen Menschen, auch bei mir. Ich habe oft schon Dinge angefangen, nicht zu Ende gebracht. Aber das ist eine Zusage, was Gott angefangen hat mit dir, das führt er zu Ende. Und das finde ich toll. Amen.